Und damit.
Mal gucken, was passiert, wenn ich schweige.
Okay. Und damit herzlich.
Lena moderiert heute an. Lena moderiert an.
Ja, hi, ich bin heute da und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schauplatz-Podcasts. Mit mir, Lena und Finn.
Nico.
Und Nico. Oh, ich hab die Reihenfolge verkackt. Das
Scheiße, der Esel nennt sich immer zuerst, ey. Okay, fuck, lass doch mal von vorne anfangen.
Ich glaube, das macht uns nahbar und erfahrbar, dass wir das jetzt
okay,
gemacht
so
haben.
Willst du alles drin lassen?
Eigentlich machen wir das 100 Mal immer, bis es mega perfekt ist. Und das ist halt, darum dauert das halt immer so lange, Podcasts produzieren. Wir verkacken viel, aber wir machen es für euch. Und vor allem machen wir es für die 10 Leute, deren meistgehörter Podcast wir sind bei Spotify Wrapped, ey. Fuck Spotify, aber ja. Das habe ich gesehen in den Statistiken. Aber ansonsten hört Musik lieber bei Apple Music oder Tidal oder irgendwo, wo KünstlerInnen besser entlohnt werden. Egal, das nur nebenbei. Wir reden heute in erster Linie über die Discounter.
Genau, denn da ist kürzlich die 4. Staffel erschienen, beziehungsweise die erste Hälfte der 4. Staffel. Die 2. Hälfte kommt im Dezember und ja, man kann sagen, das ist eine kleine Hype-Serie, zumindest hier in Hamburg, denn es ist eine Serie von Hamburger Jungs, die auch so ungefähr in unserem Alter, beziehungsweise in dem Alter von Lena und mir sind. Emil und Oskar Belton und Bruno Alexander waren hier federführend mit ihrer Produktionsfirma Kleine Brüder. Christian Ulm saß auch im Hintergrund. Und ich denke mal, ich glaube, ihr wisst, was die Discounter sind. Das ist eben eine Mockumentary-Serie, also eine fiktive Dokumentation, die sich mit dem Team einer Filiale des Kolinski-Drogeriemarktes, beziehungsweise Discounter-Drogeriemarktes auseinandersetzt. Und zusammen mit Titus, gespielt von Bruno Alexander, haben wir jetzt seit 4 Staffeln und ich glaube ungefähr so seit 2 Jahren erzählter Zeit in der Serie diesen Markt begleitet, die Charaktere kennengelernt, Beziehungen erblühen und erkalten sehen. Das Ganze weist Parallelen zu Stromberg, The Office und Superstore auf und ist inspiriert von einer niederländischen Serie namens Wacken Fullers. Wie alle deutschen Erfolgsformate gibt es also ein niederländisches Vorbild. Genau, und hier ist jetzt endlich, kann man sagen, die 4. Staffel gestartet. Und ja, die Frage ist, wie fanden wir das?
Also erstmal, ich fand's ganz herrlich bei der Premiere zu dieser Staffelpremiere oder zu der Premiere vom ersten Teil der Staffel arbeiten zu dürfen, denn das fand, in den Hallen meines Arbeitgebers, der Colosseum Event GmbH, statt. Und da hat Prime auf jeden Fall große Geschütze aufgefahren. Und die haben diese historische alte Wagenhalle, denn der Ort, wo ich arbeite, das ist eine große Halle, wo früher die Pferde in Ställen untergebracht wurden, die die Straßenbahnen gezogen haben. Und das ist wirklich eine Riesenhalle. Kann in unserem begleitenden Instagram-Post ein paar Sachen dazu sehen. Und die haben da eine riesen Kolinski-Filiale quasi draus gebaut, aus unserem unteren Geschoss. Alles so in so einem Discounter-Style, in so einem Supermarkt-Style. Von den Sitzgelegenheiten bis zum Mobiliar. Es gab einen Dönerstand, es gab einen Burgerstand, es gab in der Mitte ein riesengroßes Kiosk. Ich zehre jetzt noch von den Crunchchips und Funny Frischchips. Oh fuck, unbezahlte Werbung, Hashtag. Aber da ist ganz schön viel übrig geblieben. Besten Dank dafür. Es gab eine Bühne mit Auftritt von in ihren Rollen halt Flora und Jonas. Und ich hatte tatsächlich auch das Vergnügen, mein Job war es, ich durfte an so einem mobilen Süßigkeitenstand stehen, an so einem Süßigkeitenwagen. Und das war halt direkt am Eingang zum Kinosaal und durfte dann alle Leute mit den Süßigkeiten ihrer Wahl versorgen. Ja, das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich dadurch nur gute Stimmung abgekriegt habe und sehr absurde Begegnungen hatte mit Menschen wie Celo und Abdi und natürlich den ganzen Cast, wozu ich auch sagen muss, dass die Leute wirklich komplett anders rüberkommen als in ihren Rollen. Allen voran der Merlin Sandmeier, zu dem mir auch noch die Geschichte einfällt, dass der Saarländer ist. Das wurde mir ein paar Tage später gesagt. Und der hat im Staatstheater in Saarbrücken bis 2012 gearbeitet als Regieassistent. Und das ist ein sehr witziger Fakt, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich eine WG mit einer anderen Person, die da Regieassistent war. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders gering, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal in meiner WG-Küche mit dem jungen Merlin Sandmeier billiges Bier getrunken habe. Ja, ansonsten, es war eine schöne Veranstaltung. Und wie wir die Serie finden oder den ersten Teil der vierten Staffel, das verraten wir euch jetzt. Sorry für mein ganzes Geplänkel. Aber ihr wisst, ich muss ja immer meine Degree of Kevin Bacon Stories raushauen und meine Hintergrund-Stories. Und diesmal hatte ich halt mal wieder eine. Ich fresse jetzt weiter Crunchips, mach meine Spur auf Mute und lausche erstmal wieder euch.
Ja, Lena, ich erinnere mich zumindest daran, dass wir, glaube ich, damals die dritte Staffel letztes Jahr relativ zusammengeschaut haben, aus so einer spontanen Laune heraus. Weil ja, ich gerade
in einem Go, ne?
Genau, relativ auch in einem Go, weil ich einen neuen Fernseher gerade hatte und dachte, Mensch, die Discounter werden ja auch in 4K angeboten bei Prime, warum dann nicht den Fernseher einweihen mit dieser Serie? Wie hat's dir gefallen? Bist du Fan der Serie überhaupt?
Ja, ich bin auf jeden Fall Fan der Serie, würde mich als das bezeichnen. Ja, auch ein gutes Format, um damit einen Fernseher eingeweiht zu haben. Es hat halt jedes Mal, jede Staffel wieder neu Spaß gemacht und bringt auch wieder Spaß ein. Es gibt neue Gags, irgendwie alte Gags, teilweise auch so ein paar vorhersehbare oder vorherahnende Sachen, wo man vielleicht auch dann will, dass sie passieren, dann passieren sie. Ich habe jetzt die erste Hälfte der vierten Staffel auch fast in einem Go gesehen, bereue das nicht, war super entertained und naja, dafür, dass sich das so teilweise einen Kilometer vor meiner Haustür abspielt und oder dort auch gedreht wurde, ist irgendwie nochmal so on top. Also ja, ich finde es super und ich finde es noch besser zu wissen, dass da noch ein zweiten Teil der vierten Staffel kommt.
In meiner Straße wurde vier Blocks gedreht und die Serie, die quasi Nachfolgeserie Para. Also ich wohne wahrscheinlich in abgefuckteren Gegend. Wobei, na gut, welcher Teil wurde bei euch gedreht? Also es gibt ja zwei Filialen quasi.
Naja, ja, es gibt ja einen Standort da in Eppendorf, da ist eigentlich ein anderer Laden drin, ich sag aber nicht welcher. Ja. Da wurden ja eben die Eppendorf-Szenen gedreht, aber Nico, jetzt wo
ich würde schon voll gern wissen, was es ist.
Es ist ein, Lidl, es ist ein Supermarkt mit einem großen E, sagen wir so.
Richtig.
Ah, okay, also nicht so die Discount-Schiene.
Nee, gar nicht. Merkt man gar nicht, ne? Aber Nico, wo du noch nicht wieder auf Stumm bist, ich habe Fragen. Ist es richtig, dass du einen Kolinski-Einkaufskorb geschenkt bekommen hast?
Und das ist absolut richtig.
Oh, wie.
Also, der wurde hinterlassen für mich.
Ich finde, Lena hat gerade schon was echt Wichtiges angemerkt, nämlich dieses, man kennt die Orte und ich glaube gerade für Hamburger, ja, GuckerInnen dieser Serie ist das natürlich ein wahnsinniger Reiz, dass man meistens sehr schnell erkennt, wo das gedreht wurde, welche Läden da wirklich drin sind und ein Talent, die drei Jungs, also Emil, Oskar und Bruno halt hier haben, ist, finde ich tatsächlich relativ glaubhaft, Leben in Hamburg Anfang bis Mitte der 20er abzubilden. Also ich finde, die Figuren sprechen die richtige Sprache, die besuchen Orte, wo ich sagen würde, ja, das passt. Es ist schon ein sehr genauer Blick auf so eine bestimmte Art von, es ist ja nicht mehr ganz Jugend, aber es ist ein sehr bestimmter Blick auf jeden Fall auf so Tweentum in Hamburg, in den Post und auch noch teilweise auch noch während den Corona-Jahren. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Serie im Laufe der Zeit weiter spannend machen wird, dass sie, glaube ich, jetzt schon einen sehr spannenden historischen Platz hat, mit dem man bestimmt späteren Generationen auch mal zeigen kann, was für ein Lebensgefühl diese Post-Corona-Jahre so waren, also was da wichtig war, wie man sich verhalten hat. Ich mochte die erste Staffel richtig, richtig gerne. Das hätte ich selber gar nicht gedacht, weil zwei Freunde von mir da nur mal drüber sprachen und meinten, ja, das ist so Stromberg im Supermarkt, aber nicht so gut. Und ich hatte zu der Zeit in einem Café gearbeitet und mein Chef und meine Chefin fingen plötzlich an, von der gewaltfreien Kommunikation und der Strategie der Giraffe zu reden. Und ich dachte mir, von was redet ihr denn da? Und meine Chefin meinte, okay, Finn, ab nach Hause, erste Staffel Discounter gucken.
Für mich hat es jetzt gerade so angehört, wie irgendwas, was ich in der U-Bahn in Prenzlauer Berg aufschnappe bei jungen Müttern.
Oder Rosenberg lesen.
Ich würde sagen, genau, erinnerst du dich in dieser ersten Folge, da kommt doch dieser gewaltfreie Kommunikationstrainer und ich finde, das ist eine der grandiosesten
Ach,
Folgen.
Ach, der ist ja auch, der ist auch aus, bei Jerks ist der
genau,
auch sehr
genau,
präsent,
genau.
Der Schauspieler.
Genau. Und ich habe diese erste Staffel dann auch in einem Rutsch durchgeguckt und war selber überrascht, wie emotional ergriffen ich da am Ende von war und wie sehr ich weitergucken wollte. Und ich glaube, das müsste so ein Monat gewesen sein, bevor die zweite Staffel dann rauskam. Also ich konnte relativ fix weitermachen. Die zweite Staffel gefiel mir auch ziemlich gut. Es fing in der dritten Staffel an, für mich etwas abzunehmen. Weil was ich nicht mochte, ist, dass ich finde, der Humor immer gemeiner wurde. Also der Humor wurde von so einer tragikomischen Art mehr zu so einer Jerks-Humorebene. Und ich finde das bei Jerks total okay. Aber ich lache bei den Discountern nicht so gerne über die Figuren, muss ich sagen, weil ich sie eigentlich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Und ich finde auch hier und da, ich bin mir einfach unsicher, wie die Serie teilweise selber zu ihren Gags und ihren Figuren steht. Gerade am Thema Jonas, also gerade am Thema Jonas festgemacht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass spätestens seit der dritten Staffel wir nicht mehr mit Jonas lachen, sondern vor allem über Jonas. Und also man muss ja dankbar sein mittlerweile, wie sie den Jonas mittlerweile darstellen, dass er sich die Schuhe binden kann morgens. Also und das finde ich irgendwie nicht so cool.
Nee, also nicht nur bei Jonas ist das so. Also ich glaube, die Hauptszene, ich glaube, Finn, wir hatten ja auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Also was am irritierendsten ist, ist eine Szene, in der die Pina so halb irgendwie tot umfällt und ignoriert wird von der Flora und wie heißt die andere nochmal?
Lia.
Genau, Marie Ploching, wir lieben dich. Und ich kann mir das wirklich auch nur so erklären, weil die Serie ja sehr von Improvisation lebt, dass man in dem Moment einfach den extremsten möglichen Ausgang der Improvisation ausgewählt hat und sich dann ins Fäustchen gelacht hat und sich gedacht hat, oh, das ist so krass extrem, das lassen wir drin. Dass man da vielleicht ein bisschen zu überzeugt ist von seinem eigenen Werk. Oder?
Ja, oder das ist ja. Oder vielleicht sich auch nicht so ganz sicher ist, was man eigentlich tatsächlich erzählen möchte mit diesen Figuren. Weil ich glaube, das ist so mein Hauptkritikpunkt ab der dritten Staffel, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, worauf das hier alles hinauslaufen soll. Beziehungsweise ich das Gefühl habe, durch das dieses starke Improvisieren die Serie so ein bisschen ihren Fokus auf den Augen verloren hat. Weil was ich wirklich mochte an den ersten beiden Staffeln war, dass es wirklich so dieses Überleben in einem Capitalist Realism war und dass alle Figuren, also es hat mich halt auch sehr so an Clerks erinnert oder sowas, also so an eben Figuren, die hier in so einer Art Fegefeuer gefangen sind, also die sind in einem Dead-End-Job, aus dem es keinen Ausweg gibt, wo es eigentlich auch keine Aufstiegschancen gibt, wo aber alle sich sicher waren, das ist nur so eine Art, das ist so eine Art Quickstop im Leben, um kurz klarzukommen, um dann zu realisieren, dass man irgendwann dann 20 Jahre lang einen Aushilfsjob gemacht hat oder 20 Jahre einen Übergangsjob gemacht hat. Und dieser Fokus fehlt mir ein bisschen ab der dritten Staffel. Da wird das halt alles natürlich ein bisschen fantastischer, in Anführungszeichen, sehr viel skurriler, ein bisschen blöder, vielleicht ein bisschen, also blöd im positiven Sinne hier, ne? Vielleicht ein bisschen vergleichbar damit auch, wie sich die Simpsons entwickelt haben. Also auch von einer sehr, ja eigentlich sehr bitteren und sehr dramatischen Serie hin zur lustigsten Comedy-Serie der 90er. Und hier und da bei den Discountern ist es einfach, dass bei Jonas und bei Pina ich mich eben frage, wie sehr die Serie und ihre MacherInnen diese Figuren eigentlich selber mögen. Also klar, ich glaube, die Macher wissen, dass Jonas das Aushängeschild dieser Serie ist. Und ich glaube, genau das ist das Problem, dass sie wissen, dass Jonas das Aushängeschild ist. Und ihm fast zu sehr Raum geben, ihm dabei aber von so einem sympathischen Loser mittlerweile jetzt zu einer Gefahr für die Allgemeinheit gemacht haben. Was teilweise wirklich bedrohliche Momente annimmt. Und ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob ich mich mittlerweile über diesen Jonas lachen soll. Ich habe sowieso in der vierten Staffel das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr wirklich was zu erzählen haben, beziehungsweise dass sie jetzt sehr stark diese Titus- und Lia-Storyline zu Ende bringen wollen, aber nicht mehr wissen, was sie mit den anderen Figuren machen wollen. Weil Peter, gespielt von Ludger Bökelmann zum Beispiel, das war ja in den ersten beiden Staffeln auch so ein netter Dulli. Also das war so ein Prototyp, der aber eigentlich auch das Herz am richtigen Fleck hatte. Und der ja auch wahnsinnig viel gelernt hat in diesen ersten beiden Staffeln. Wie alle Figuren wahnsinnig viel gelernt haben und auch zusammengerückt sind. Und irgendwie macht es bei der dritten Staffel Schnips und alle Figuren waren wieder da, wo sie am Anfang der ersten Staffel waren. Und das störte mich so ein bisschen.
Gerade zu dem Punkt, dass Jonas so der absolute Main-Character ist. Die komplette Social-Media-Werbekampagne lebt er jetzt eigentlich auch nur noch von diesem Song, der in der Serie performt wird.
Da hast Party auch noch, in Bild steht.
Was zuzusagen. Genau. Und von der Interaktion von Merlin Sandmeier im Charakter als Jonas, der dann irgendwie versucht hat, Sido zu akquirieren und Sido, der das dann wieder gerepostet hat. Also die komplette Promokampagne ist wirklich mit vollem Fokus auf diesem Rap-Song.
Krass. Ich fand den Rap-Song auch nicht verkehrt. Also ich fand, es war ein schönes Ende oder ein schönes Halbfinale für die Staffel, weil ich mir dachte, ah cool, jetzt sind die... Das hatte wieder den Vibe von dieser ersten Staffel, wo die Figuren halt zusammen Schabernack treiben.
Ja, ich bin halt gespannt, wie das weitergeführt werden soll. Also ob das dann in dem zweiten Teil, der dann Ende Dezember, glaube ich, um die Weihnachtszeit herauskommt, ob der Faden dann wieder aufgenommen wird um diesen Song und das Gerappe und ob die Reaktionen jetzt im echten Leben, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, ob die jetzt vielleicht verschiedene Varianten gedreht haben, weil die ja wirklich versuchen, mit der Social-Media-Kampagne irgendwie den Song so richtig nach vorne zu ficken. So, das ist sehr interessant zu erfahren. Also für mich, finde ich.
Na, zu der Simpsons-Parallele oder dem Bogen zu den Simpsons, ich würde sagen, da können wir ab Discounter-Staffel 17 gerne nochmal miteinander reden. Ich weiß nicht, ich finde das so, also habe ich noch nicht wirklich eine Meinung zu. Wann kam denn die erste Staffel raus? Das ist ja auch noch nicht so lange her, 2021.
Ich würde sagen, 3 Jahre.
Dezember, ne? Ja. 2021. Ja. Ja. Aber ja, ich fände es natürlich auch schön zu sehen, falls da nochmal mehr Character Development, Character Growth gibt. Wie du ja auch schon so ein bisschen angeschnitten hattest, dass da was fehlt und ja. Nee, aber die Frage ist doch irgendwie so, wie viel ist da improvisiert, ist da noch alles total improvisiert, ich meine, es wird ja einen Rahmen geben auch, aber ja, ich bin gespannt, wie sich sowohl Rahmen als auch Handlung da jetzt in der zweiten Hälfte nochmal weiterentwickeln werden und auch können.
Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass wir alle sehr gespannt sind jetzt auf die zweite Hälfte der vierten Staffel.
Auf jeden Fall.
Was man gerade hört, soll es ja auch das Finale der Serie sein. Zumindest ließ Amazon Prime verlauten, dass eine weitere Staffel zumindest erstmal nicht geplant ist. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Also, so gerne ich auch natürlich noch eine fünfte Staffel und bestimmt auch eine sechste geguckt hätte, ist es, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, auf einer hohen Note rauszugehen und auch rauszugehen, wenn der Hype noch da ist und eben nicht zu den Simpsons zu werden, die sich dann irgendwie 30, 40 Jahre von künstlichen Schläuchen erhalten, durch ein Leben schleppen. Ich hoffe, dass sie es gut abrappen am Ende. Ich musste tatsächlich in den ersten beiden Folgen der vierten Staffel sehr an die vierte Staffel Sex Education denken. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, aber das ist auch eine Serie, wo ich mich sehr in die erste Staffel verliebt habe. In der zweiten Staffel auch dachte, ach ja, das geht eigentlich ganz nett weiter. Auch wenn ich mir hier nicht ganz sicher bin, ob die Macher ihr eigenes Konzept verstanden haben. Eine katastrophale dritte Staffel vorgelegt hat und dann eine vierte Staffel, die mich so begeistert hat, dass ich sie wirklich an einem Stück durchgeguckt habe und am Ende ein paar Tränen verdrückt habe, weil es eine Serie war, in der plötzlich alle Figuren was gelernt hatten und man gemerkt hat, das sind in dieser vierten Staffel, das sind andere Menschen, als wie ich sie kennengelernt habe. Und die Discounter starten in der vierten Staffel ja genauso in der ersten Folge. Die starten an einem sehr spannenden anderen Punkt und ich glaube, diese ersten beiden Folgen fand ich fast am besten, wo der Status quo ein bisschen verändert wurde, wo man das Gefühl hatte, oh, hier ist wirklich was passiert mit den Figuren, die machen Sachen anders. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass es dann zur Mitte hin wieder retardierte und wieder zurückgeführt wurde, aber...
Ja, dass danach diese Klimafolge kam, die hat so ein bisschen rausgestochen, also nicht positiv.
Die fand ich auch etwas merkwürdig. Ich meine, nettes Luise Neubauer-Cameo, sowieso die Cameos sind ja immer sehr on top, die sie dabei haben.
Ja, die verballern die aber auch immer direkt am Anfang. Also bis auf Luisa Neubauer waren die ganzen anderen Claudia Obert.
Claudia Obert auch großartig.
So ja, unerwartet auch.
Ja. Und Anke Engelke, ich glaube, die waren beide auch in der ersten Folge, war? Ja.
Warte kurz, ich gucke eben noch nach, ob in der zweiten Folge noch jemand dabei ist, weil ich glaube, in der zweiten Staffel war auch, in der zweiten Folge war, glaube ich, auch jemand. Kurz. Ich meine, es sind ja ein paar coole Leute auch in der vierten Staffel wieder dabei. Also Axel Milberg als Filialleiter, Milena Czarnke, ich glaube, mittlerweile können wir ihr verzeihen, dass sie bei Bruder vor Luder Jesse gespielt hat. Fand ich auch.
Ich verzeih dir auch, dass du weißt, wie Charaktere bei Bruder vor Luder heißen.
Weißt du, wie häufig ich Bruder vor Luder gesehen habe?
Vielleicht
habe ist ich eigentlich, eine ist, große ist, eigentlich ist eigentlich auch nicht in Ordnung.
Muss man sich nicht antun.
Nein, und
sie haben sich trotzdem lieb.
Ich finde einfach, sie haben jetzt auf all diese vier Staffeln einen ziemlich nicen Cast an gern gesehenen deutschen DarstellerInnen versammelt. Ich liebe ja Adam Bustokus, der spielt den Leiter der Eppendorf-Filiale. Spielt den Leiter der Eimsbüttel-Filiale. Weiß ich.
Ist das der mit der tiefen Stimme?
Genau, der.
Ja, der ist krass.
Der in der zweiten Staffel dieses Mal mit: Ey, Titus, ich will, dass du bei mir im Laden arbeitest. Ich hol mal die Kollegin rein. Dreh dich doch mal um. Dreh dich mal. Ich liebe Adam Bustokus. Ich würde alles schauen.
Möchte ich auch mal nochmal, also wir haben jetzt auch gar nicht so groß über Marc Hosemann gesprochen.
Ja.
Über den ich sagen muss, wie gesagt, ich habe ja bei der Veranstaltung ein bisschen Kontakt zu den Leuten gehabt und alle waren komplett anders, als ich mir die vorgestellt habe. Nura war erstaunlich sympathisch. Eigentlich wollte ich die ob ihrer politischen Ansichten nicht so mögen, aber die war wirklich die, mit der ich am meisten Kontakt hatte und die extrem nett war. Aber ja, ich muss sagen, Marc Hosemann, der war fast wie im Charakter. Also so richtig lustig, große Fresse, irgendwie so das Zentrum von allen Späßen. Und ich finde auch diesen Teil mit diesen Workshops, mit diesen Schulungen, eine ganz große Stärke von dieser vierten Staffel.
Auf jeden Fall.
Oh ja.
Sowieso, ich freue mich auch, dass diese Serie Marc Hosemann endlich, glaube ich, auch den Platz im öffentlichen Ansehen geliefert hat, den er so verdient. Also, weil das ist ja auch jemand, der sich so gefühlt seit 20 Jahren als gern gesehener Nebendarsteller durchschlägt und jetzt endlich, glaube ich, auch die Rolle bekommen hat, wo er eine ganz
große... Okay, und jetzt die Frank-Elstner-mäßige Überleitung. Angemessen angry ist auch Marie Bloching, denn die hat direkt nach Discounter nochmal eine Hauptrolle gekriegt in einer RTL-Plus-Serie, die eine Woche später gestartet ist und von der Kritik sehr gelobt wird. Wir haben die noch nicht gesehen, sollten wir jetzt vielleicht auch mal checken. Aber auf jeden Fall auch neben Marc Hosemann eine große Gewinnerin der Serie.
Auf jeden Fall eine der, ich will nicht mal sagen Sympathiefiguren, aber ich finde, die spielt das ganz toll und ganz nüchtern. Und ich glaube auch allgemein, dass dieses Counter so eine Serie sein wird, wo man in 10, 20 Jahren sagt, ja, ach guck mal, da haben sie alle ihren Anfang genommen. So, oder da jeder, der in diesem Supermarkt seine Ausbildung gemacht hat, verdient heute die Top-Gagen. Genau, eine Empfehlung von uns allen dreien.
Schaut die Discounter. Staffel 4, Teil 1, Teil 2 dann ab Weihnachten. Auch wenn wir uns wieder so sehr kritisch angehört haben, würden wir doch ein positives Fazit ziehen und sind gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank für alle HörerInnen, die in unserer Spotify-Wrapped-Statistik in irgendeiner Art und Weise aufgetaucht sind. Und noch größeren Dank an alle, die uns auf anderen Portalen hören, die algorithmustechnisch viel netter sind zu DIY-Podcasts wie dem unseren. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen bei @schauplatzpodcast bei Instagram und wir freuen uns natürlich über 5-Sterne-Ratings, egal wo. Wir haben euch lieb und sagen schönen Morgen noch, schönen Mittag, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, tschüss und bis hoffentlich nächste Woche. Ciao, ciao.
Adele.
Tschüss.